This is Rock and Roll Radio.
Johnny. Der Spreeblick-Podcast Nummer 152 vom 26. Mai 2006. Immer noch ohne Holgi. Eigentlich ist es heute Freitag, da wäre Holgi eigentlich dabei. Und Tanja natürlich auch. Beide nicht da heute. Holgi ist ja noch in London. Ja, vielleicht bringt er mir was Schönes mit. Wer weiß. Hallo, hier ist Johnny Häusler. Heute müssen wir mal ein bisschen technischer werden. Tut mir leid, wenn das langweilt, aber da müsst ihr durch. In einem kurzen Artikel, den ich gestern bei Spreeblick gepostet habe, geht nämlich die Diskussion heiß hier. Es geht um Podcasts und die GEMA. Beim Podcast Day, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat im Rahmen des Medienforums NRW, wurde nämlich angekündigt, dass die GEMA, die Gesellschaft zur Verwertung von Urheberrechten, ist das genau richtig gesagt jetzt? Naja, das ist jedenfalls, was sie machen, dass die im Sommer endlich Tarife fertig haben wollen für Podcaster. Warum ist das so wichtig und was macht die GEMA überhaupt? Das wollte ich mal ein bisschen erläutern hier. Denn in den Kommentaren merkt man doch, dass entweder Leute überhaupt nicht so wirklich Ahnung haben, worum es bei der GEMA geht. Und dann wird natürlich auch gerne scharf geschossen. Die GEMA als Quasi-Monopolist, als ein solcher ist sie nicht eingesetzt, sondern dazu ist sie geworden, bietet natürlich genug Angriffsfläche. Ich bin auch kein großer Freund der GEMA, würde mir aber wünschen, dass sie das tatsächlich gut tut, und zwar in diesen Zeiten, was sie eigentlich tun soll, nämlich die Rechte von Urhebern wahrnehmen. Ja, ich lasse auch mal jetzt die Diskussion außen vor, ob es überhaupt sowas wie geistiges Eigentum gibt. Da gibt es ja eine Menge Leute, die sagen, das gibt's gar nicht, jede Idee entspringt aus einer anderen und das muss alles frei sein, und weil ansonsten wird Innovation gehemmt. Und da haben sie insofern nicht ganz Unrecht, als dass der Patentwahn, speziell im Softwarebereich, dass der Gerichte und Anwälte beschäftigt und streckenweise völlig absurde Formen annimmt. Also wenn ich mir zum Beispiel das Recht sichern lassen kann, dass ich ein bestimmtes Designelement in einem Betriebssystem gemacht habe und das darf kein anderer mehr verwenden, ohne dass er dafür Lizenzgebühren an mich bezahlt, dann wird das irgendwann alles albern. Das heißt, dann muss irgendwo regulierend eingegriffen werden, dann muss es Unterschiede geben, bla. Aber eigentlich wollte ich ja darauf gar nicht eingehen, sondern wollte bei der Musik bleiben. Warum ist man überhaupt auf die Idee gekommen, irgendwann mal die geistigen Kreationen von Menschen zu schützen, in diesem Fall die Musik, die sie sich ausgedacht haben? Das ist ganz, ganz einfach eigentlich zu erklären. Und dazu muss man am Anfang sich immer wieder klar machen, dass es bei einem Musikstück verschiedene Beteiligte gibt. Das ist in den meisten Fällen von der Musik, die wir so hören, Popmusik, oder in vielen Fällen, in den meisten stimmt gar nicht, aber in vielen Fällen ist die Band, sind die Leute, die auch die Songs schreiben und auch die Texte schreiben, oder einer von der Band oder zwei. Das ist aber nicht immer so. Das Komponieren von Musik ist durchaus ein Handwerk, das Leute mehr oder weniger beherrschen, von dem Leute mehr oder weniger leben können oder es zumindest versuchen. Genauso ist es das Schreiben von Texten. Bei der Musik, obwohl alle Noten offen zugänglich sind, gibt es trotzdem Menschen, die irgendwie noch auf ganz besondere Art und Weise kombinieren können. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine erfolgreichen und weniger erfolgreichen Songs. Und das differiert ja auch. Also Leute haben unterschiedliche Geschmäcker und mögen unterschiedliche Songs. Aber sie mögen irgendwas an dieser Musik, die sie da lieben. Und das ist durchaus auch ein Teil, Resultat der Arbeit des Komponisten. Und genauso Texte, ja, also Worte stehen auch allen zur Verfügung. Es gibt aber Leute, die können die irgendwie sehr hübsch kombinieren. Dann gibt es natürlich auch noch den Musiker, der da ganz besonders toll die Musik zuspielt, die da jemand anders eventuell geschrieben hat. Und es gibt auch noch den Sänger oder die Sängerin, die diese Worte, die jemand da auf Papier gekritzelt hat oder den Computer gehackt hat, sehr, sehr schön interpretiert. Ich sage ja immer gerne, it's the singer, not the song. So, also stellen wir fest, es gibt Menschen, deren Handwerk besteht darin, Songs zu schreiben. Es gibt welche, die schreiben Texte. Es gibt welche, die machen die Musik und singen sie natürlich auch. Das sind manchmal unterschiedliche Personen, aber nicht immer. Geht manchmal halt auch zusammen. Wenn eine Band auftritt, dann kriegt sie vielleicht eine Gage. Dann ist das okay. Wenn aber eine Band sehr erfolgreich ist mit einem Song, den eben ein Komponist geschrieben hat, dadurch weltberühmt wird, hohe Gagen bekommt, in Fernsehshows auftritt, man reißt sich um sie, man kauft ihre T-Shirts, dann hat der Komponist da überhaupt nichts von. Warum sollte er auch? An dieser Stelle tritt das Urheberrecht ein. Denn es besagt, der Song, den der Mann geschrieben hat, ist seine Kreation. Und damit er irgendwas davon hat, wenn dieser Song im Radio läuft oder und das Radio damit Geld verdient, weil es Werbung verkauft und damit Hörer anzieht, oder in einem Supermarkt dudelt, damit die Leute gute Laune bekommen, oder wenn dieser Song vorgetragen wird von irgendeinem anderen Musiker, der weiß, dass dieser Song populär ist und deswegen kommen die Leute zu seinen Konzerten, also spielt er den Song und hat damit Erfolg, damit der Urheber davon auch was hat, gibt es die GEMA. Die kümmert sich darum, die sorgt dafür, dass jeder, der ein Konzert veranstaltet oder einen Supermarkt betreibt und da Musik spielen möchte oder Platten veröffentlicht, wo diese Musik drauf ist, dass die an die GEMA zahlt. Und die GEMA gibt einen großen Teil dieser Einnahmen an die jeweiligen Künstler weiter und behält eigentlich nur einen kleinen Teil Bearbeitungsgebühr. Soweit also eigentlich alles ganz prima. Dass das teilweise bizarre Formen annimmt, wenn zum Beispiel Kindergeburtstage, ich weiß gar nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber eigentlich rein theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, müsste jeder, der in irgendeiner Form Musik auch nur ansatzweise öffentlich aufführt, müsste an die GEMA zahlen. Was dann wiederum dem Künstler zufließen soll, was leider im Detail auch nicht immer klappt, weil es natürlich extrem kompliziert und ein hoher administrativer Aufwand, das Geld wirklich gerecht zu verteilen. Deswegen gibt es bei der GEMA Schlüssel, dass die dann aufgeteilt werden und so weiter. Es gibt also schon viel zu kritisieren an der GEMA, wie sie funktioniert. Aber grundsätzlich ist das System nicht völlig falsch, finde ich. Wenn da nicht die Tatsache wäre, dass die GEMA ein doch ziemlich alteingesessener Verein im wahrsten Sinne des Wortes ist, sehr, sehr träger, großer Apparat, der sich sehr schlecht bewegt, und das ist in Zeiten der digitalen Vernetzung, in denen sich Dinge sehr schnell bewegen, natürlich fatal. Das heißt, man wartet eigentlich bei allen rechtlichen Fragen, was die Nutzung von Musik angeht im digitalen Bereich, jahrelang auf Reaktionen der GEMA. Und das führt zu der Situation, die wir jetzt gerade haben. Wenn man einen Podcast macht, kann man nicht einfach so Musik spielen. Man kann lizenzfreie Musik spielen, die es auch gibt, die es immer mehr gibt. Aber wenn ich jetzt Lust habe, euch Johnny Cash vorzuspielen, oder ich gehe mal hier an mein Plattenregal. Ich glaube, in meinem Plattenschrank mit, weiß ich nicht, vielleicht noch, wie viel sind es, 500, 600, keine Ahnung, wahrscheinlich mehr. Also mit ganz viel Vinyl oder mein gesamtes CD-Regal. Ich kann da nicht reingreifen und euch Musik vorspielen. Selbst das, was ich mache mit dem Musikrätsel, das ich es anspiele, ist eigentlich illegal. Wenn jetzt jemand von der GEMA zuhört, wird er nicken und mir einen Brief schreiben oder vielleicht ein Auge zudrücken. Das ist der einzige Grund, warum da bisher noch nichts gekommen ist. Ich wäre auch bereit, dafür zu zahlen, glaube aber, dass es dafür sinnvolle und bezahlbare Pauschaltarife geben muss in verschiedenen Abstufungen. Denn von mir aus können die Künstler ja Geld bekommen, wenn ich sie spiele und damit für Promotion sorge. Das ist aber ein Argument, was nicht zieht. Also nicht die Künstler, sondern die Urheber. Von mir aus können die gerne was abbekommen. Es muss nur sinnvoll bleiben. In Zeiten, in denen es ein paar Fernsehstationen gab und ein paar Radiostationen, da haben wirklich detaillierte Tarife viel Sinn gemacht. Denn bei einer Radiostation konnte man dann messen, was haben die für eine Reichweite, wie viele Hörer haben die, wie viele Songs spielen die pro Tag. Und da kommen dann einige tausend Euro zusammen, die Radiostationen zahlen müssen. Aber im Fall von Podcasts wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Denn jetzt kann jeder senden, und zwar weltweit. Das heißt, potenziell kann man Millionen von Hörern haben, wobei die meisten Podcasts halt ein paar Dutzend haben oder vielleicht ein paar hundert, was sich wiederum auch nicht so genau messen lässt, denn die ein oder andere Podcast-Datei wird ja auch noch per Mail weitergereicht. Das heißt, diese Abrechnungsformen, die sich die GEMA da vorstellt für Podcasts, sind einfach Blödsinn. Die funktionieren im Netz nicht. Wir brauchen Flatrates, die für nicht kommerzielle Podcasts möglichst gering sein müssen, denn diese nicht kommerziellen Podcasts verbreiten meistens auch Musik von Leuten, die vielleicht einen kleineren Hörerkreis haben oder so. Und irrt euch da bitte nicht. Es ist nicht so, dass kleine Bands nicht bei der GEMA wären. Im Gegenteil. Eine kleine Band, wenn sie sich nicht wirklich aktiv dafür entscheidet, sich nicht bei der GEMA anzumelden, Und da haben wir nämlich ein weiteres Problem mit der GEMA. Die GEMA ist exklusiv. Das heißt, wenn ich einmal bei der GEMA bin, sind alle meine Songs da, wenn ich Komponist bin. Ich kann nicht sagen, das hier gebe ich zur GEMA und das hier ist Creative Commons lizenziert. Das geht leider nicht. Auch ein großer Kritikpunkt an der GEMA. Aber zurück zum Thema. Es ist nicht so, dass kleinere Bands nicht bei der GEMA sind. Dass wenn ihr eine Platte habt von irgendeinem kleinen Indie-Label, dass die nicht gemeldet wäre. Die sind gemeldet und zu Recht. Denn gerade kleinere Bands existieren teilweise von den GEMA-Einnahmen. Als ich noch Musik gemacht habe, haben wir teilweise von Vorschüssen der Plattenfirma gelebt, die aber auch nicht eine Band ein Jahr lang finanzieren können, sondern wir haben davon gelebt, dass wir viel getourt sind, live gespielt haben, also Gagen bekommen haben, T-Shirts verkauft haben und durch dieses Live-Spielen und durch die Herstellung der Platten GEMA-Einnahmen hatten. Und zwar nicht zu knapp. Davon haben wir existiert, davon haben wir einige Jahre lang gelebt. Und Musiker, die schon mal irgendwie auch nur auf einem kleinen Label ein oder mehrere Platten veröffentlicht haben und viel live spielen, die werden wissen, dass da alle halbe Jahre eine nette Summe von der GEMA reinkommt oder sogar alle Vierteljahre. Insofern ist also die Diskussion rund um die GEMA nicht einfach so abzuhaken, indem man sagt, scheiß GEMA, die sollen weggehen. Das Thema Urheberrecht ist keins, wo man einfach sagen kann, das ist Quatsch. Denn bevor sich Leute darum Gedanken gemacht haben, gab es das überhaupt nicht. Das heißt, man konnte das Handwerk, Komponist, davon konnte man vorher nicht leben. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, wenn man sagt, das ist alles Quatsch, Urheberrecht, alles Blödsinn, alles muss frei sein und kostenlos und keiner kann damit Geld verdienen. Die Frage muss natürlich sein, wie sollte denn die Leistung und selbst wenn es eine als Dienstleistung angesehen wird, eines Komponisten oder Textautoren honoriert werden in der Zukunft, in der digitalen Gegenwart. Wie sollte das funktionieren? Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, das machen die Leute ja einfach so und ich glaube, dass viele der Missverständnisse dadurch zustande kommen, dass man immer davon ausgeht, Musiker gleich Komponist gleich Textautor, aber das ist eben nicht der Fall. Das heißt, man muss diese, sagen wir mal ruhig, Berufsgruppen durchaus unterscheiden und muss sich überlegen, wie kann da ein System stattfinden, dass alle was davon haben, wenn dann eine Band erfolgreich wird oder auch wenn sie nicht so erfolgreich ist, aber halt durchs viele Live-Spielen irgendwie über die Runden kommt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen wirr war. Ich habe da ganz viele Aspekte vergessen in diesem Rant. Hoffe aber, dass ich so ein paar Ansätze liefern konnte für eine Diskussion, die gerne in den Kommentaren stattfinden kann. Wichtiger Aspekt auch noch bei den Podcasts, es ist nicht allein die GEMA, die in Zugzwang ist und die in irgendeiner Form Tarife anbieten sollte, damit Podcasts auch Musik spielen können, sondern da gibt es auch noch die GVL. Die kümmert sich nämlich um die Aufführenden, denn es gibt ja zum Beispiel auch Musiker, die noch nie einen Song zustande gebracht haben, die aber hervorragend Gitarre spielen oder Schlagzeug oder Bass oder Violine, was auch immer. Und auch die bekommen für ihre Tätigkeit nochmal Vergütungen und die kommen von der GVL. Das ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Und auch die hat bei dem Thema Podcasts ein Wörtchen mitzureden. Und die hinken eigentlich noch weiter hinterher, wenn es um Tarife geht. Denn bei der GEMA gibt es bereits Online-Tarife, die nur noch nicht für das Phänomen oder für die Entwicklung Podcasts angepasst sind. Da muss man noch einen Mittelweg finden. Im Moment gibt es bei denen nur Streams oder Downloads. Beides passt für Podcasts einfach nicht wirklich. Also die GVL, auch im Zugzwang. Viel rechtlicher Hickhack im Hintergrund. Und am Ende muss man sich natürlich fragen, denn ich habe ja lange nicht angefangen, Podcasts zu machen, weil ich diese Problematik noch sah und ich wollte gerne Musik spielen. Irgendwann ist mir aber aufgefallen, Bullshit. Ich brauche überhaupt keine Musik spielen, denn ihr sitzt am Computer, ihr rennt mit euren MP3-Playern rum und ihr seid doch längst die Programmmacher. Ihr entscheidet, welche Musik ihr hören wollt, informiert euch im Netz über diese Musik oder hört euch mal einen Podcast an, in dem jemand über Musik erzählt. Und wenn ihr Lust habt, irgendeine Geschichte oder solches Gequassel, wie ich es gerade von mir gegeben habe, zu hören, dann hört ihr euch einen Podcast an. Insofern ist also die Frage, ob sich die Hörgewohnheiten der Konsumenten nicht so stark geändert haben, dass wir das vielleicht in dieser Form gar nicht brauchen. Ich persönlich würde gerne ab und zu ein bisschen Musik spielen, vielleicht einmal die Woche eine Musiksendung tatsächlich machen und ein bisschen was zu den Songs erzählen. Ob das da draußen gewünscht ist, weiß ich aber gar nicht. Denn im Grunde genommen ist es doch wirklich so, der Programmmacher sitzt zu Hause und stellt sich selber zusammen und entscheidet selber, wann möchte er Informationen, wann möchte er gesprochenes Wort, wann möchte er Musik. Und vielleicht ist das einfach so. Trotzdem, ich möchte gerne einen vernünftigen Podcast-Tarif und dann bin ich auch bereit zu zahlen und dann hoffe ich, dass die Bands, die ich dann spielen würde, auch einen Teil davon abkriegen. Am Mittwoch habe ich überhaupt kein Musikrätsel gemacht. Ich habe gerade noch mal reingehört extra, weil ich mich nicht erinnern konnte. Ich dachte, welchen Song habe ich denn gespielt? Was war denn die Lösung? Habe ich in den Mails geguckt. Kam auch gar keine Lösung. War kein Musikrätsel drin. Frechheit. Dann kommt heute eins. Wer eine Ahnung hat, von wem das ist, schickt eine Mail an podcast@spreebeck.com und freut sich auf Montag, denn dann gibt's die Auflösung. Heute vor unserem Schlussjingle auch wieder Werbung für einen anderen Podcast. Ihr könnt die weiter einschicken, wobei wir jetzt schon einen Riesenhaufen haben. Ich arbeite die jetzt so nach und nach ab und spiele die halt. Tja, das war's. Wir hören uns nach dem Wochenende wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss!
www.gefühlskonserve.de. I live by the river.
So.